glamour never stops. Ladies and gentlemen, the amazing, the incredible, the one and only, Ingo Abe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Glamour Never Stops. Ich bin Ingo Abel und ich freue mich auch heute wieder euer Gastgeber zu sein. Dieses Mal zum Thema Kino, Film, Serie, Soap. Es gibt Filmschauspieler, TV-Stars, Fernsehlieblinge und Soap-Darsteller. Wo sind da eigentlich die Unterschiede? Ist die Arbeit der SchauspielerInnen nicht eigentlich dieselbe? Oder spielt man im Kinofilm anders als bei GZSZ? Darum soll's heute gehen. Filmschauspieler klingt ja wie die Königsdisziplin des drehenden Gauklers an sich. Analog zum Burgschauspieler bei den Theaterspielenden sind die fürs Kino Filmschaffende ganz oben angekommen. Man denkt sofort an irgendeinen Hollywood-Star, an rote Teppiche, wallende Kleider oder perfekt sitzende Anzüge, superschöne Menschen und super hässliche Scheidungen. Bei Soap-DarstellerInnen hingegen denkt man schon häufiger an ungelenk stammelnde Figuren, die mal überdramatisch agieren oder mal auch nur ziemlich ausdruckslos daherkommen können. In Anlehnung an den Kölner Stadtteil, wo einige Daily Soaps entstehen, spricht man bei solchen Kollegen dann auch schon mal von den toten Augen von Ossendorf. Ist das eigentlich fair? Stimmt das überhaupt? Ich habe in den letzten Jahren...
Es sind über 30.
Ich habe in den letzten 30 Jahren in fast allen Disziplinen drehen dürfen, die es seitdem gab. Ich war in Kinofilmen dabei, in Fernsehfilmen, ich habe für etliche Fernsehserien gedreht und war aber auch sowohl in Weeklies für eine Zeit lang dabei, also Soaps, die wöchentlich laufen, zum Beispiel Verbotene Liebe, einer Telenovela wie Rote Rosen und war auch für ein paar Monate in einer Daily Soap zu sehen, bei Alles, was zählt. Zu den Unterschieden der einzelnen Formate komme ich gleich noch, aber so viel schon mal vorweg. Es gibt in allen Formaten wirklich tolle SchauspielerInnen und auch in allen Formaten sehr begrenzte Talente, um es mal vorsichtig auszudrücken. Eine meiner allerersten Fernsehrollen als professioneller Schauspieler war ein junger Vater im Großstadtrevier, irgendwann in den frühen 90ern. In dieser Folge führte Jürgen Roland Regie. Der hatte diese Serie Mitte der 80er Jahre erfunden und damit einen Meilenstein der deutschen Vorabendfernsehgeschichte. Doch er war nicht nur dafür bekannt. Zu der Zeit galt er als ein sehr effektiver Regisseur, der sehr viel Netto-Spielzeit an einem Drehtag schaffte. Bis zu 6 Minuten. Klingt jetzt nicht nach sehr viel. Aber üblicherweise schaffte man im Schnitt weniger Sendeminuten am Tag. Bei Kinoproduktionen oft noch viel weniger. Wenn man von Sendeminuten oder Netto-Spielzeit spricht, dann meint man die Zeit, die es tatsächlich am Ende in den fertig geschnittenen Filmen schafft. Wenn man also die Länge des Filmes oder der Serienfolge durch die Anzahl der Drehtage teilt, hat man die durchschnittlichen Nettominuten pro Tag. Diese unterscheiden sich bei den verschiedenen Formaten. Das hat technische Gründe, aber schlägt sich natürlich auch in der Qualität des Endprodukts nieder. 6 Minuten netto am Tag? Das klang für viele Beteiligten damals nach echtem Stress. Wenn wir zu der Zeit gewusst hätten, dass es später mal Dailies gibt, die 45 Minuten am Tag produzieren. Okay, Dailies, Weeklies, Telenovelas, Serien, Reihen. Dazu hier erstmal
das Faktenfenster.
Die Daily Soap, auf Deutsch tatsächlich auch Seifenoper genannt, ist eine Erfindung des amerikanischen Radios aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die morgens ausgestrahlten Daytime-Serials sollten Hausfrauen als Konsumentinnen gewinnen, indem sie speziell auf die amerikanischen Hausfrauen zugeschnittene Themen, also Kinder, Küche, Kirche, mit viel Kitsch, etwas Drama und Herzschmerz, als Endlosserie sendeten, mehrfach unterbrochen von Werbeblöcken, die damals von Waschmittelherstellern dominiert wurden. Daher der Name Soap Opera. Mit dem Siegeszug des Fernsehens wurden diese Formate mit übernommen und entwickelten sich dort langsam weiter. Neben harmlosen Familienserien, die mit ihren Themen natürlich auch in erster Linie die haushaltführenden und damit einkaufenden Personen ansprechen wollten, damals eben die Hausfrauen, entstanden dann auch Soaps, die zum Beispiel das große Geschäftsleben in die Handlung einbauten, um auch Männer mehr anzusprechen. Dallas oder Dynasty, in Deutschland hieß das Denver Clan, waren die ersten Prototypen dieser Soaps, die dieses Genre international über viele Jahre prägten. Im Gegensatz zu Fernsehserien hatten die Soaps eine durchgehende Erzählstruktur mit nur wenigen eher kleinen abgeschlossenen Geschichten, dafür aber am Ende jeder Folge einen Cliffhanger oder kurz Cliff, der darauf neugierig machen sollte, wie es denn nun verdammt nochmal weitergehen sollte. Sinn dieser Erzählweise war es, die Menschen möglichst am Fernseher zu halten, um nichts zu verpassen und deshalb die dazwischen geschaltete Werbung zu sehen, die diese Formate anfänglich sogar komplett finanzierten. Auch in Deutschland gab es Soaps bzw. Serien, die nach diesen Mustern funktionierten, allerdings anfangs noch mit einer anderen Motivation. Man wollte eben auch sowas im Programm haben. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu der Zeit und anderes gab es dann noch nicht in Deutschland, aber machte dieses auf Werbeblöcke zugeschnittene Format nur wenig Sinn. Schließlich gab es hier noch vergleichsweise wenig Fernsehwerbung und auch die nur reglementiert. Pro Stunde durften nur insgesamt 6 Minuten Werbung gezeigt werden. Nach 20 Uhr gar nicht mehr. Diese Regeln weichten seit den frühen 90er Jahren langsam auf. Nicht zuletzt durch die werbefinanzierten Privatsender, die auch in Deutschland Fuß fassten. Die ersten deutschen Soaps, wie die Hesselbachs in den 60ern, die übrigens auch zuerst im Radio liefen, oder seit 1985 die Lindenstraße, waren anfangs also eher deutsche Variationen dieser internationalen Formate, ohne die eindeutig kommerzielle Motivation. Neben den Weekly Soaps, also wöchentlich ausgestrahlten Serien mit durchgehender Handlung, gab es auch in Deutschland mit Einzug der Privatsender bald Daily Soaps, also tägliche Formate wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Verbotene Liebe. Im Mittelpunkt dieser Soaps stehen vor allem die handelnden Personen und die folgen eher trivialen Erzählmustern. Charakteristisch für Soaps ist, dass mehrere Handlungsstränge, in der Regel 3 bis 5, parallel bzw. immer wieder abwechselnd gezeigt werden. Die nennt man intern auch Storylines oder Plotlines und werden in einer Folge jedoch nicht abgeschlossen, sondern in späteren Folgen fortgesetzt, um die Spannung zu erhöhen. Es werden pro Folge mehrere dieser Handlungsstränge nebeneinander und nacheinander gezeigt, sodass sich ein Geflecht an nicht abgeschlossenen Handlungen ergibt. Jeder dieser Handlungsstränge ist unterschiedlich weit entwickelt. Während ein Strang sich gerade erst entfaltet, hat der zweite schon in der vorangegangenen Folge begonnen und der dritte geht langsam zu Ende und so weiter. Entscheidend dabei ist, dass am Ende jeder Folge mindestens ein offener, möglichst spannender Handlungsfaden übrig bleibt, der die Zuschauer dazu bewegt, die Fortsetzung am nächsten Tag einzuschalten. Im Gegensatz zu Soaps steht bei Fernsehserien eher die Handlung im Vordergrund. Die Geschichten sind pro Folge abgeschlossen. Bei Krimiserien wird der Fall am Ende gelöst, in der nächsten Folge geht es um etwas völlig anderes. Die Figuren in diesen Formaten entwickeln sich mit der Zeit auch weiter, aber diese Entwicklungen stehen nicht im Vordergrund und sind oft auch nicht erwünscht. Inspektor Derrick, einer der berühmtesten Fernsehkommissare im ZDF, hat sich in 24 Jahren und 281 Folgen so gut wie nie verändert. Von einer Reihe spricht man, wenn Fernsehfilme, meist 90 Minuten, sich in ihrem erzählerischen Rahmen immer wiederholen, ähnliche Themen behandeln oder zum Beispiel von dem oder derselben Autorin stammen, zum Beispiel Rosamund Pilcher, Katie Ford oder Inga Lindström. Diese Autorennamen geben einer TV-Reihe den Geschmack von verfilmter Literatur. In Wirklichkeit sind die aber längst zu einer Marke weiterentwickelt worden und es stehen oft verschiedene Drehbuchautoren und Teams dahinter. Die bekannteste Krimi-Reihe in Deutschland ist mit Sicherheit der Tatort. Zuletzt dann noch die Telenovela genannt. Diese täglichen Herzschmerz-Schmonzetten, deren Ursprung in südamerikanischen Soaps liegt, unterscheiden sich von den Endlosgeschichten der Soaps durch ihre abgeschlossene Handlung, die aber über eine ganze Staffel, also oft ein Jahr, gezogen wird. Bei uns sind Rote Rosen ein Beispiel dafür. Hier wechseln jährlich die Hauptfiguren, die intern auch Hauptrosen genannt werden.
Das war das Faktenfenster.
Wer übrigens in dieser Auflistung der unterschiedlichen Serienformate die sogenannte Scripted oder Reality Soap vermisst, das ist Absicht. In Sendungen wie Berlin Tag und Nacht oder so kommen eigens gecastete Laiendarsteller zum Einsatz, mit denen dann Alltagsgeschichten inszeniert werden und wo man sich an einem drehbuchähnlichem Skript entlanghangelt. Das hat aber mit der Arbeit von ausgebildeten Schauspielern so viel zu tun wie ein McDonald's-Burgerbräter mit einem Profikoch. Womit wir bei der Arbeit der SchauspielerInnen in den verschiedenen Formaten sind. Ist die anders am Set einer Telenovela als beim Tatort? Ja und nein. Soaps sind besonders einträglich für Fernsehsender, da sie im Vorabendprogramm viele Menschen erreichen und die dort hohen Werbeeinnahmen mit vergleichsweise niedrigen Produktionskosten generieren. In den fest installierten Studiokulissen entfallen langwierige Auf- und Umbauarbeiten. Die selteneren Außenaufnahmen entstehen auch größtenteils auf dem Studiogelände. Die gesamten Produktionsabläufe bis hin zu den Autorenteams sind beinahe industriell durchgetaktet. Das spart Kosten, verändert aber auch massiv die Arbeit der Schauspielenden. Die Dialoge und Szenen sehen anders aus, sind anders konzipiert, funktionieren ganz anders als bei Spielfilmen oder Episoden einer Serie mit abgeschlossener Geschichte. Denn da tägliche Serien nicht wirklich von allen Zuschauern immer täglich gesehen werden können, werden Handlungsstränge sehr viel langsamer erzählt, mit vielen Wiederholungen und Erklärungen im Text. Da gerade im Vorabendprogramm auch immer davon ausgegangen wird, dass die Zuschauer diese Formate, nebenbei gucken, also beim Kochen oder Bügeln oder so, dann muss man als Zuschauer ja auch noch die Handlungen kapieren, wenn man mal eine oder mehrere Folgen verpasst hat. Dramatische Konflikte, die in einem Film einen Höhepunkt darstellen und sich auch schauspielerisch so aufbauen und auch so vorbereitet werden, werden in Soaps auf mehrere Folgen verteilt. Das ist als Schauspieler dann echt nervig. Ich hatte bei manchen Texten in einer Daily öfter mal das Gefühl so, habe ich das nicht schon mal gesagt? Diese Redundanz in Verbindung mit der auch oft immer etwas trivialen Handlung wird Darstellern in Soaps oft als schauspielerisch schlechte Qualität angelastet. Aber diese Kritik greift tatsächlich zu kurz. Ich hatte sowohl bei »Alles, was zählt« und »Verbotene Liebe« als auch bei »Den roten Rosen« mit wirklich tollen KollegInnen zu tun, die sehr präzise im Ausdruck und hochprofessionell in den spielerischen Abläufen agierten. Da war auch ein Burgschauspieler darunter. Und die alle wissen selbstverständlich, dass man auch anders spielen könnte, wenn man mehr Zeit hätte und wenn man nicht fünfmal das gefühlt Gleiche sagen muss. Dazu kommt die Probensituation. In den Podcast-Folgen über einen klassischen Drehtag habe ich schon die übliche Arbeitsweise am Set beschrieben. Am Set einer Daily geht es sehr viel komprimierter zu. Wenn für eine Serienfolge oder einen Fernsehfilm durchschnittlich 6 bis 8 Nettominuten pro Tag gedreht werden, sind es bei Dailies zwischen 25 und 45 Minuten. Klar, es fallen langwierige Umbauten der Technik weg, aber auch die Proben der Schauspieler sind aufs Wesentliche reduziert. Eine kurze Stellprobe mit Text, um Bewegungen und Abläufe zu probieren, muss oft reichen, dann wird sofort gedreht. Kompliziertere Szenen werden bei manchen Produktionen im Vorfeld, also vor dem eigentlichen Dreh, mit sogenannten Coaches geprobt. Die agieren quasi wie Regieassistenten, die mit den Darstellern die Dialoge durchgehen und gegebenenfalls kleine Regiehinweise geben, damit es dann am Set schneller geht. Die Umbaupausen fallen auch deshalb weg, weil die Studiokulissen und Requisiten immer eingerichtet und Licht und Ton weitestgehend fest installiert sind. Es wird sogar oft parallel mit 2 Teams gearbeitet, in 2 Studios, mit 2 Regisseuren, alles um Strecke zu machen, also Sendeminuten. In solchen Produktionen werden Szenen meistens mit 2 Kameras gleichzeitig gedreht, in manchen Produktionen sogar mit 3. Damit hat die Regie bei nur einem einzigen Durchlauf schon 2 bis 3 verschiedene Perspektiven zur Verfügung. Die Regie sitzt mit den anderen technischen Gewerken wie Licht und Ton nur wenige Meter entfernt in der Kulisse vor unterschiedlichen Monitoren und kann dort bereits beim Dreh quasi live Einstellungen aussuchen und entscheiden. Zeitlich ist das natürlich sehr effektiv. Für uns bedeutet das allerdings erhöhten Stress. Alles muss möglichst beim ersten Mal passen. Eine zweite Aufnahme ist dann oft schon die letzte Chance, etwas nochmal vielleicht etwas besser oder anders zu spielen. Das kreative Miteinanderentwickeln von Szenen und Situationen wird hier, aus Zeitgründen, aufs Minimum reduziert. Und ein Close-up, also eine Nahaufnahme des Gesichts, die schauspielerisch eine sehr präzise Arbeit darstellt, die in Filmen extra geplant und inszeniert wird, wird hier oft aus einer der vorhandenen Aufnahmen genommen und gegebenenfalls großgezogen. Das sieht man dann natürlich auch oft im Endergebnis. Und erst wenn man diese Abläufe kennt oder besser selbst erlebt hat, kann man die schauspielerische Leistung der Kollegen in diesen Produktionen wirklich beurteilen. Ich würde sogar so weit gehen, dass selbst hochbezahlte Star-Kollegen, würden sie unter den gleichen Bedingungen spielen müssen wie die bekannten Soap-Darsteller, nicht viel besser rüberkämen. Einige wären sogar sicher überfordert. Der Vorteil einer solchen Arbeit, gerade für junge Kollegen, ist aber der Trainingseffekt. Nach meinen kurzen Ausflügen in die Soap-Welt war ich top trainiert, was schnelles Textlernen, flinkes Umsetzen und Konzentration auf den Punkt angeht. Wenn ich danach wieder in normalen Serien oder Filmen spielte, dann kam mir das vor wie Urlaub. Auch die ungeliebten sogenannten bunten Textseiten, das sind kurzfristige Text- und Dialogänderungen, die auch bei normalen Seriendrehs vorkommen und auf farbigem Papier gedruckt den Dispos beigelegt werden, verlieren nach einem Soap-Dreh ihren Schrecken. Apropos Textmengen. Als Gastrolle, so wie ich in den angesprochenen Produktionen, hat man das gleiche Textvolumen wie auch in anderen Serien. Man spielt nur eben mehr Szenen pro Drehtag. Gastrollen am Set erkennt man daher oft auch daran, dass sie ihr Textbuch in Papierform, also ausgedruckt, dabei haben. Der Hauptcast, zum Beispiel bei Alles, was zählt, hat seine Drehbücher auf Tablets oder sogar dem Handy dabei. So viel Material, wie die zu spielen haben, lohnt sich oft nicht, komplett auszudrucken. Selbst die Dispo, die sonst als zusammengetackerte Papiersammlung verteilt wird, gibt's dort als App.
Das Zitat.
Tja, an dieser Stelle habe ich ja gern ein passendes Zitat, aber zum Thema Soap gibt es hier heute einen Filmtipp. Die besten Zitate und Einblicke in das klassische Soap-Genre findet man in dem Film Soap-Dish, auf Deutsch Lieblingsfeinde. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber zeigt immer noch brüllkomisch die Arbeit an einer amerikanischen Soap als komplett überdrehte Komödie mit Sally Field, Kevin Klein, Robert Downey Jr. und Whoopi Goldberg.
Rod Randall ist aus Wien zurück?
Wurde er eben nicht getötet, sondern nur verstümmelt?
Der Kerl wurde enthauptet.
Und sein Kopf eingefroren.
Wie soll ich für jemanden Texte schreiben, der kopflos
ist? Okay, dann lassen wir uns was einfallen, ist doch ganz simpel.
Sie hörten das Zitat.
Die höchstmögliche Form des Drehens und der Kameraarbeit ist natürlich, wie schon am Anfang erwähnt, der Kinofilm. Das Budget ist nicht nur ungleich größer, es wird sich einfach viel mehr Zeit gelassen, um sorgfältiger und genauer zu arbeiten. Hier werden oft nur 2 bis 3 Nettominuten pro Tag geschafft. Auch Maske, Kostüm und das Szenenbild müssen hier besonders präzise arbeiten. Denn kleine Fehler, die bei einer Fernsehserie oder einem Krimi auf dem Wohnzimmerbildschirm kaum auffallen würden, wirken auf der riesigen Kinoleinwand entsprechend größer. Das gilt auch für unsere Arbeit, unser Spiel. Wenn Konflikte, Gespräche, selbst große Gefühle und Drama im Fernsehen irgendwann mal auf den Punkt kommen müssen, die Handlung muss ein bestimmtes Tempo bedienen, man muss Rücksicht auf die breite Zielgruppe nehmen und so weiter, dann sind die Möglichkeiten auf der Leinwand ungleich größer. Spannungsmomente, Pausen, selbst längere Kamerafahrten. Auf all das lässt sich das Publikum im Kinosaal viel bereitwilliger ein als beim Krimi zwischen Tagesschau, dem Gang zum Kühlschrank und der Talksendung danach. Und auch ungleich größer? Ein Close-up ist auf der Kinoleinwand tatsächlich riesig. Wenn ein Auge mal eben 3 Meter groß ist, dann sieht man auch die kleinste, im Fernsehen nie wahrnehmbare Regung, ein winziges Zucken im Augenwinkel, eine sich andeutende Träne. Dieses feine Arbeiten, ironischerweise muss man für die große Leinwand oft viel kleiner, aber eben präziser spielen, kostet natürlich Zeit, ist aber aus Sicht der Schauspielenden schon deshalb das größte Glück, eben die Königsdisziplin. Doch das war's eigentlich schon mit den großen Unterschieden beim Spielen in den unterschiedlichen Formaten. Am Ende ist jeder Schauspieler selbst verantwortlich, wie er eine Rolle arbeitet, vorbereitet, wie viel seiner Persönlichkeit, seiner Leidenschaft er oder sie einer Figur zur Verfügung stellt, wie präzise man den Text verinnerlicht, eben wie tief man gehen möchte oder kann. Und der Zuschauer, also ihr, erkennt und sieht sehr schnell, ob und wie gut da jemand arbeitet, ob als Schauspieler oder nur Gesichtsvermieter. Und das gilt fürs Kino wie für Serien und Soaps. Größer sind da die Unterschiede schon eher bei der Bezahlung. Bei Soaps wird eher pauschal in Monatsgagen bezahlt, bei Serien und für Gastrollen wird in Tagesgagen abgerechnet, Filme und Fernsehfilme oft als Gesamtgage pro Projekt. Wer dann da was verdient und was am Ende des Tages oder des Jahres übrig bleibt, das ist ein Thema für eine weitere Podcast-Folge. Aber auch unabhängig von der Gage vereint alle KollegInnen eines. Wir wollen spielen. Für euch. Naja, und auch ein wenig für uns. Und ob im Kino, in Soaps, in Serien oder auf Bühnen, eins verbindet uns alle. The Glamour Never Stops. Danke fürs Zuhören.